Wahlfälschungen in Deutschland. Ob im Bundestag oder in der Kleinstadt Velten. Überall werden Bürger betrogen und Abgeordnete belogen. Auf 1 hat Zeugen und Dokumente. Und heute zeigen wir sie Ihnen. Corona-Aufklärung. Die Täter vertuschen, doch die Bürger handeln. Und in Wirtschaft am Mittwoch sagt der Fachmann Eike Hamer, 2/3 des Mindestlohns greift ein gieriger Staat an. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Sie gelten als Herzstück der Demokratie, die Wahlen. Doch mit dem wachsenden Erfolg der Opposition wachsen auch die Zweifel. Sichern sich die Parteien der Macht ihre Herrschaft längst mit Tricks und Manipulationen? Einen direkten Beweis gibt es nicht, aber immer mehr Hinweise auf verdächtige Vorgänge. Wir zeigen Ihnen, wie Abgeordnete sogar belogen werden, um Wahlen nachträglich für gültig zu erklären. Und wie ein auffälliger Besuch in Berlin verschwiegen wird. Heute in den Nachrichten auf 1. Vom Bundestag bis zur Stadtverordnetenversammlung immer wieder gibt es Zweifel am ordentlichen Ablauf von Wahlen. Etwa bei der Bundestagswahl im Februar. Stimmen des BSW sollen dort dem kleinen Bündnis Deutschland zugerechnet worden sein. Über den Antrag auf Neuauszählung hat der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags bis heute nicht entschieden. Und selbst einen Termin konnte ein Sprecher des Parlaments gegenüber auf 1 gestern nicht nennen. Und auch ein weiteres Ereignis sorgt für Spekulationen. Es geht um eine Reise von US-amerikanischen Wahlleitern nach Deutschland, offenbar im September. Die Bundesregierung förderte das Treffen mit 100.000 Euro. Diskutiert worden sei laut Insidern auch über Methoden zur Wahlmanipulation. Also über genau jene Praktiken, die in den USA seit Jahren als Wahlmanipulation kritisiert werden, etwa nach der Präsidentschaftswahl 2020. Organisiert wurde das Treffen vom Aspen-Institut, einer angeblichen überparteilichen Denkfabrik, die laut Wikipedia selbst Verbindungen zu den Stiftungen von Michael Blomberg und der Bezos-Familie unterhält. Was bei dem Treffen konkret besprochen wurde, bleibt geheim. Denn, so bestätigt das Auswärtige Amt auf eine AfD-Anfrage, die Gespräche wurden nicht protokolliert. Nicht nur die Bundestagswahl ist mit Fragezeichen versehen. Auch auf kommunaler Ebene gibt es brisante Hinweise. Ein aktuelles Beispiel ist die Stadt Velten mit 13.000 Einwohnern, nur ein paar Kilometer nördlich von Berlin. Dort gewann die von der SPD unterstützte Kandidatin Manuela Nebel mit 51,4%. Marcel Siegert von der Initiative Pro Velten unterlag mit 48,6%. Dabei lag Siegert am Wahlabend in Führung. Erst die Briefwahl brachte die Wende. Im Briefwahlbezirk 1 legte Nebel im Vergleich zur ersten Runde um 132 Stimmen zu. Siegert nur um 6 Stimmen. Die parteilose Stadtverordnete Gabriele Schade spricht gegenüber auf 1 von weiteren Ungereimtheiten.
Da geht es darum, um die Aufstellung der Wahlurnen, dass die, wer da Zugang hatte. Es ging darum, wie viele Stimmzettel wurden gedruckt, wie viele wurden verbraucht. Da gibt es eine Diskrepanz von ungefähr 60 Stimmzetteln.
Eine Überprüfung der Wahlunterlagen lehnte das Verwaltungsgericht Potsdam jedoch ab. Nach dem Eindruck von Gabriele Schade, ohne sich mit den Argumenten beschäftigt zu haben. Und es gibt weitere Vorwürfe. Im Wahlausschuss wurden die Abgeordneten aufgefordert, ein Dokument zu unterschreiben. Danach sollten sie Einblick in die Wahlunterlagen erhalten.
Und es wurde dann mehrfach gesagt, ja, es ist kein Problem, danach kann Einblick genommen werden. Ich hatte explizit auch nochmal nachgefragt, ob es möglich ist. Die Frage wurde mir mit Ja beantwortet. Und als dann der Fragenkatalog von Pro Velten beantwortet wurde, stand drin, dass dieses nicht mehr möglich ist, weil mit der Unterschrift die Wahl bestätigt wurde.
Schade deutet also an, dass Volksvertreter belogen wurden, um eine Wahl für gültig zu erklären, die möglicherweise manipuliert war. Vor 2 Wochen berichtete auf 1 über einen weiteren Fall aus Brandenburg, die Bürgermeisterwahlen in Bad Freienwalde. Dort wurden hunderte Briefwahlunterlagen doppelt verschickt. Sogar der Leiter des Ordnungsamtes soll mittlerweile Strafanzeige erstattet haben. Mittlerweile gibt es weitere Vorwürfe. Und auf 1 liegt diese Strafanzeige des Landtagsabgeordneten Lars Günther vor. Der AfD-Politiker erwähnt namentlich ein evangelisches Pflegeheim in Bad Freienwalde. Dort wurden demnach möglicherweise in einem Fall Briefwahlen ausgeübt, obwohl weder die Heimbewohnerin noch deren Familie Briefwahlunterlagen beantragt oder abgegeben haben. Anders ausgedrückt, es besteht der Verdacht, dass jemand anderes im Namen der Bewohnerin gewählt hat. Der Name des Pflegeheimes ist auf 1 bekannt. Der Betreiber ließ eine Bitte um Stellungnahme bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Übrigens, auch in Velten äußerte die dortige Stadtverordnete Gabriele Schade einen ähnlichen Verdacht mit Blick auf die dortigen Pflegeeinrichtungen. Sollten derartige Vorwürfe zutreffen, dann ginge es um handfeste Straftaten. Paragraf 107 des Strafgesetzbuches sagt unmissverständlich, wer ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Ob Bad Freienwalde oder Velten, kaum jemand glaubt hier noch an Einzelfälle. So geht es auch Falk Jahnke aus der Stadt Seelow in Brandenburg. Seit über 25 Jahren ist er Kommunalpolitiker in unterschiedlichen Parteien, gegenwärtig für die AfD. Und schon seit der Jahrtausendwende bemerkte er, in Alten- und Pflegeheimen wird zunehmend Druck auf Bewohner ausgeübt, um erwünschte Kandidaten zu wählen. Konkret meint Jahnke den SPD-nahen Heimbetreiber Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, der in ganz Deutschland aktiv ist. Er selbst bemerkte es bei seiner Bürgermeisterkandidatur vor 2 Jahren.
Tatsache, auch in Seelow war es so, und wir wussten es, dass die Bundestagsabgeordnete einmarschiert ins AWO-Heim und hat generalstabsmäßig, aber kurz und knackig wurde das organisiert, und dann waren da die 120 Stimmen gebrieft für den Kandidaten, für den Gegenkandidaten. Das ist ein ganz offenes Geheimnis. Wer durchs Land fährt und mit den Leuten redet, wird das an verschiedenen Stellen immer wieder hören.
Bilden die Parlamente überhaupt noch den Volkswillen ab oder schafft der Deep State sich durch Wahlfälschung längst seine eigenen Mehrheiten? Die Behörden mauern, die Systempresse schaut lieber weg. Eine Aufklärung dieser Skandale ist hingegen von Auf 1 zu erwarten. Ermöglicht wird das, verehrte Zuseher, durch Ihre Unterstützung. Zum Beispiel einem Einkauf im Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Ein Abend der großen Stimmen und ein Signal für die Freiheit der Kunst. Im Opernhaus Zürich feierte die Sopranistin Anna Netrebko jüngst einen triumphalen Auftritt. Mit ihrer Interpretation von Verdis La Forza del Destino verzauberte sie das Publikum. Der Schweizer Rundfunk meldete 8 Minuten Schlussapplaus, kaum Buhrufe, und die wenigen, die es gab, galten nicht der Sängerin, sondern der Inszenierung. Doch während das Publikum feierte, sprach die linksliberale Presse erneut von einem Skandal. Der Grund: Netrebkos russische Herkunft. Vor allem die ukrainische Botschafterin Irina Venediktova hatte öffentlich ein Auftrittsverbot für Netrebko gefordert. Tatsächlich erschienen am Abend des Konzerts rund 20 Demonstranten. Das Opernhaus Zürich blieb jedoch standhaft und setzte damit ein deutliches Zeichen. Auf der Bühne geht es um Kunstfreiheit und nicht um Politik. Bereits gestern berichtete Auf 1 über die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung in Österreich. Ab Mai 2026 sollen kamerabasierte Zufahrtskontrollen in Innenstädten erlaubt werden. Kritiker sehen darin etwas anderes, den nächsten Schritt in Richtung digitaler Überwachung und Umsetzung des umstrittenen 15-Minuten-Stadtkonzepts. Nun zeigt sich, sogar die Grünen, die einst zu den Entwicklern dieser Idee gehörten, distanzieren sich inzwischen davon. Die frühere grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler hatte einen ähnlichen Entwurf vorbereitet, allerdings mit strengeren Datenschutzauflagen. Ihre Version sah vor, dass die Kameras bei Demonstrationen abgeschaltet werden müssen und keine Daten an die Polizei weitergegeben werden dürfen. Beides wurde aus dem aktuellen Entwurf der Bundesregierung gestrichen. Der grüne Verkehrssprecher Lukas Hammer warnte bereits im Frühjahr, Zitat, hier wird Datenschutz nicht nur ignoriert, sondern aktiv demontiert. Laut Städtebund interessieren sich bereits 25 Städte für das neue System. Wien gilt als Vorreiter. Damit droht Österreich zum europäischen Testfeld für flächendeckende Überwachung zu werden. Die Aufarbeitung der Corona-Zeit bleibt weiter aus, zumindest von offizieller Seite. Deshalb nimmt nun ein außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss in Österreich die Sache selbst in die Hand. Der Zusammenschluss wurde von der Partei MFG gegründet, die im Landtag von Oberösterreich vertreten ist. Ihr Ziel? Die Lügen und Fehlinformationen der Corona-Jahre ans Licht zu bringen, denn von den verantwortlichen Politikern sei das nicht zu erwarten. Darum ging es gestern Abend im oberösterreichischen Marchtrenk. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche falschen Behauptungen verbreiteten Politik und Medien während des Impfmarketings? Zu den Rednern zählten Datenanalyst Tom Lausen, die frühere Grünen-Club-Obfrau im Nationalrat Madeleine Petrovic und Rechtsanwalt Georg Prachlik sowie der Arzt Christian Fiala.
Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften.
Impfgegner sind Volksverräter.
Ohne Impfpass kein Einkauf.
Es ist dann schon eine Frage, ob man jemanden fesselt und ihm dann die Spritze gibt.
Ausgangsbeschränkung ganztägig für Personen, die weder geimpft noch genesen sind.
Die Ungeimpften sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden.
Wir werden daher die Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen müssen.
Diese politischen Aussagen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Gleichzeitig wurden Milliarden an öffentlichen Geldern in Tests, Impfprogramme und PR gesteckt. Über die Folgen dieser Politik und über jene, die darunter gelitten haben, spricht man bis heute nicht. Die Partei MFG hat daher mit dem außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss eine Plattform geschaffen, die die gesamten politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Corona-Maßnahmen dokumentiert, von den Impfkampagnen bis zu den psychischen Belastungen der Bevölkerung.
Und wenn ich dann heute aus den Zahlen von Tom Lawson sehe, dass Jänner und Februar 2020, also bevor in Österreich der erste Lockdown ausgerufen worden ist, nichts gewesen ist von Infektionen, von Übersterblichkeiten oder Ähnlichem, dann stellt sich für mich die Frage, ist die Pandemie erst gekommen, wie man den ersten Lockdown gemacht hat, weil sie gerufen wurde oder was war der Hintergrund von dem Ganzen?
Grundsätzlich ist klarzustellen, es gab zu Beginn der Corona-Pandemie einen Anstieg der Toten, allerdings nicht durch ein Virus.
Niemand hat sich dafür interessiert, was war jetzt der Grund? Ist in den Pflegeheimen möglicherweise Pflegenotstand gewesen? Sind die Leute schlechter behandelt worden? Sind sie gestorben, weil sie verdurstet sind, falsche Medikamente bekommen haben? Niemand hat das aufgeklärt. Ganz im Gegenteil, die Länder haben es so gemacht, dass sie gesagt haben, die sind an und mit Corona gestorben, was völlig ungehörig ist. Denn sie können nicht einfach eine Statistik aufmachen und sagen, ja, wird schon irgendwie Corona gewesen sein. Denn das zeigt, dass sie genau das wollten, dass möglichst viele das machen, um die Impfbereitschaft natürlich zu erhöhen.
Immer wieder wurde von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Auch Altkanzler Sebastian Kurz von der ÖVP vertrat diese Meinung. Das waren Fake News, wie der Datenanalyst klarstellt.
Das ist eine Desinformation. Eine Pandemie der Ungeimpften gab es zu gar keinem Zeitpunkt. Und das, was er alles gesagt hat zu dem Thema Corona, ist eine Katastrophe. Und diese Katastrophen sind wortgleich in anderen Ländern gesagt worden, sodass man fast schon davon ausgehen muss, dass die sich untereinander darüber abgesprochen haben, wie sie die nächste Angstkampagne der Leute lostreten, damit sie sich schon diesen Impfstoff reinjagen.
Über Daten, die jetzt im Nachhinein, durch das, dass sie ja nicht mehr auf Deutsch gesagt alle Tag in der Zeitung sind, die werden ja unter den Teppich gekehrt. Aber diese Aufarbeitung, die kostet der Menschheit, weil wir werden ja wahrscheinlich hoffentlich nicht die einzigen sein in Österreich, die aufarbeiten, die kostet ganz, ganz viele Jahre. Aber ohne Aufarbeitung geht's nicht, weil sonst wird sowas entweder wieder passieren oder auch, es wird da aus meiner Sicht auch zwischen den Menschen, zwischen dieser Spaltung nie eine Ruhe einkehren.
Wien wird erneut zum Schauplatz linker Gewalt. Für Donnerstagabend hatte die patriotische Studentengruppe Aktion 451 einen Informations- und Vortragsabend in einem Wiener Innenstadtlokal angekündigt. Doch die Antifa-Szene reagierte mit Aggression. Seit Tagen mobilisierte sie gegen das Treffen, drohte mit Gegenprotesten und schlug schließlich zu. In der Nacht auf Mittwoch verübten Unbekannte einen Farbanschlag auf das betreffende Lokal, nur wenige Schritte vom Wiener Rathaus entfernt. Auf den Aufnahmen ist deutlich das Kürzel 161 zu erkennen, ein Symbol für die antifaschistische Aktion, das besonders in militanten Kreisen der Szene verwendet wird. Auf 1 war vor Ort. Der Eigentümer Heinz Polischanski, der mehrere Lokale in Wien betreibt, zeigte sich entsetzt. Noch am Vorabend war er in einer öffentlichen Aussendung einer Antifa-Gruppe diffamiert worden, als Betreiber sogenannter Treffpunkte von Neonazis und der FPÖ. Im Interview mit Auf 1 weist Polischanski diese Verleumdungen entschieden zurück und ruft zu einem politischen Diskurs ohne Gewalt auf.
Der erste Gedanke ist, warum? Ja, das ist ja so, das ist Radikalismus pur und es muss ja nicht sein, dass man was beschmiert, sondern es wäre viel besser, wenn wen wer was gegen uns hat, was wir nicht glauben, dass man mit uns spricht. Politik ist miteinander sprechen, Kompromisse finden. Aber ich bin kein Politiker, bin ein Gastronom. Ich muss Ihnen versichern, dass wir sehr, sehr tausende Gäste haben und wir nicht jeden Gast fragen können, welcher politischen Gesinnung er ist oder über was er spricht. Das werden wir auch weiterhin nicht machen. Also es ändert sich dadurch nichts.
Schock auf der Île d'Oléron an der französischen Atlantikküste. Der Terror hat nun auch die kleine Insel mit rund 22.000 Einwohnern erreicht. Gegen 8.45 Uhr raste ein 35-jähriger Mann mit voller Absicht in eine Gruppe von Passanten. Mindestens 10 Personen wurden dabei verletzt. 2 Menschen schwebten bei Redaktionsschluss noch in Lebensgefahr. Bei seiner Festnahme soll der Täter laut Zeugen Allahu Akbar gerufen haben. Laut der Zeitung Le Parisien wurde seine Wohnung anschließend von Sprengstoffexperten durchsucht. Dort fanden sie offenbar Gasflaschen. Trotz dieser eindeutigen Hinweise wollten die Behörden ein islamistisches Motiv bislang nicht bestätigen. Das Debanking, also politisch motivierte Kontokündigungen, wird immer mehr zur Waffe gegen die Opposition. Erst vor wenigen Tagen wurden Fälle der AfD aus Bielefeld und Lippe bekannt. Doch nun erreichen unsere Redaktion neue Informationen, diesmal aus Niedersachsen. Wie der AfD-Landesverband exklusiv gegenüber Auf1 bestätigte, haben auch die Kreisverbände Rothenburg-Wümme und Göttingen ihre Konten verloren. Auffällig, in beiden Fällen handelt es sich, wie schon in Nordrhein-Westfalen, um Volksbanken. In Rothenburg kündigte die Bremische Volksbank Weser-Wümme, in Göttingen die Volksbank Kassel-Göttingen. Letztere verweigerte gegenüber unserer Redaktion mit den Worten: Zu Ihrer heutigen Anfrage erteilen wir keine Auskunft, jegliches Kommentar. Die Bremische Volksbank wollte sich bis Redaktionsschluss nicht äußern. Nach Auf1 Informationen stand die Entscheidung jedoch unter massivem Druck lokaler Aktivistengruppen, darunter die sogenannten Omas gegen rechts. Beobachter sprechen von einer alarmierenden Entwicklung. Was einst als gezielte Maßnahme gegen bekannte Personen des Widerstands galt, weitet sich aktuell aus. Der Fall sorgt weiter für Kopfschütteln. Schon vergangene Woche berichtete Auf1 über die Geschlechtsumwandlung des Wieners Walter Piranti, der heute als Frau Waltraud auftritt. Jetzt kommt heraus, der Verein, der diesen Schritt aktiv begleitet haben soll, erhält saftige Fördergelder von der Stadt Wien. Wie Auf1 exklusiv vorliegt, bekam der Verein Courage auch 2025 wieder 130.000 Euro Steuergeld, bewilligt über die Magistratsabteilung der Bildung und Jugend sowie die Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten. Bereits Ende Oktober wurde die erste Rate von 65.000 Euro ausbezahlt. Die FPÖ reagierte empört. Sie sprach von einem Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers und warf der SPÖ-Stadtregierung eine ideologisch motivierte Förderpolitik vor. Im Gespräch mit Auf1 schildert Waltraud Piranti selbst, wie der Verein Courage sie auf dem Weg zur Geschlechtsumwandlung begleitete und wie die Verantwortlichen reagierten, als der Fall öffentlich wurde.
Ich bin mit einer, glaube ich, Dame, war das oder Mann, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, gesessen. Wir haben sich so gesagt, hat man eine halbe Stunde unterhalten und sie hat mir dann gesagt, wo ich hingehen muss, nämlich zu diesen 2 Psychologinnen. Das war's. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal nach der Ablehnung war ich wieder dort und da war das Gespräch noch viel kürzer, weil da hat sie mir dann nur die Psychiater vorgeschlagen. Aus. Das war's. Es war nur ganz am Anfang, eben in diesem ORF, ja, hat sich der Verein Courage, interessanterweise der Verein Courage, sehr mokiert, dass so etwas möglich ist. Haben wir gedacht, hallo, ihr habt euch selber beim Händchen genommen, ihr habt euch selber durch diesen Prozess geführt und jetzt sagt es auf einmal, gerade ihr, wie ist das möglich? Also das habe ich mir gedacht, das ist auch sehr interessant.
Im Januar steigt in Deutschland der Mindestlohn von derzeit 12,82 Euro auf künftig 13,90 Euro. So hat es die Bundesregierung Ende Oktober beschlossen, nach monatelanger Diskussion. Schon im Wahlkampf hatten sich Union und SPD mit dem Thema profilieren wollen. Die Reaktionen auf die Anhebung fallen, naja, wenig überraschend, sehr unterschiedlich aus. Dem Sozialverband VdK ist sie zu niedrig, doch wie sieht der Mittelstand das Thema? Darüber spreche ich jetzt mit dem Ökonomen Eike Hamer. Servus, schön, dass Sie da sind, Herr Hamer.
Sehr gerne. Herzlich willkommen.
Ich vermute, Sie gehören nicht zu denen, die sich einen noch höheren Mindestlohn gewünscht hätten. Liege ich da richtig, Herr Hamer?
Im Prinzip schon, aber ich habe ein grundsätzliches Problem mit dem Mindestlohn. Warum? Denn es ist ein sozialistisches planwirtschaftliches Modell. Das heißt, die Vertragsautonomie ist hier ausgehebelt. Wir haben aus Mittelstandssicht aber noch ein ganz anderes Problem, nämlich der Mittelstand arbeitet überwiegend, also bis zu 70-80% mit dem Faktor Lohn am Stück. Die Großindustrie hingegen nur mit bis zu 10%, 12% zum Teil am Stück dem Faktor Lohn. Jetzt sitzt aber an den Tarifpartnern sitzt der Arbeitgeberverband und die Gewerkschaften am Tisch. Der Arbeitgeberverband ist der verlängerte Arm der Großindustrie und die Gewerkschaften logischerweise das Kartell, das vorgibt, für die Arbeitnehmer zu sprechen. Beide haben eigentlich mit den Beteiligten in mittelständischen Unternehmen kaum etwas zu tun. Wir sehen schon, wenn die großen Unterschiede sind, die Lohnstückkosten in der Großindustrie eben nur 10% Lohnkostenanteil haben und der Mittelstand etwa 70%, dass hier völlig falsche Partner miteinander sprechen. Für die Großindustrie sind Erhöhungen immer ganz locker machbar. Sie treffen nämlich überwiegend die Konkurrenz aus dem Mittelstand. Und das ist eigentlich das Problem, was wir von Anfang an hatten. Das zweite Problem ist aber, dass wir alle eigentlich einen höheren Nettolohn bei den Menschen haben wollen. Unsere Arbeitnehmer sollen sicher einen höheren Nettolohn haben. Da bin ich auch sehr dafür. Aber wenn wir uns heute selbst bei dem Mindestlohn das mal anschauen, dann stellen wir fest, dass von den über 3.000 Euro Lohnkosten pro Monat nur 1.600 Euro bei dem Mindestlohnempfänger überhaupt ankommen. Der Rest ist staatliche Plünderung. Das heißt, worüber reden wir eigentlich, wenn wir hier über Lohnerhöhungen sprechen wollen? Da müssen wir eigentlich darüber sprechen, dass der gierige Staat eben weniger auch die unteren Lohngruppen ausplündert. Das heißt, dass er sie in Ruhe lässt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Die Diskussion um den Mindestlohn ist eigentlich ziemlich weit da eben an dem Thema vorbei. Nicht aber für die Sozialindustrie. Die Sozialindustrie ist nämlich diejenige, die ständig auf höhere Mindestlöhne drängt, weil sie damit ihre Zwangsbeiträge erhöht. Und darum geht es eigentlich. Der Staat und die Sozialkassen wollen ihre Zwangsbeiträge erhöhen. Und machen wir uns nichts vor. Diejenigen, um die Zwangsbeiträge zu erhöhen, müsste man im Grunde eigentlich die Kosten reduzieren. Und die Kosten kann man viel einfacher reduzieren, denn den Sozialkassen werden Kosten aufgebürdet, die rein politischer Willkür sind. Zum Beispiel das Gästeprogramm, zum Beispiel irgendwelche Mitversicherten irgendwo auf der Welt, zum Beispiel sogenannte versicherungsfremde Leistungen, die da einfach bezahlt werden. Und das könnte man einfach kürzen, dann hätte man auch wieder genügend Luft, um eben netto mehr bei den Arbeitnehmern ankommen zu lassen und das ganze System effizienter zu machen. Also über eine Mindestlohnerhöhung hier die Sozialkassen zu füllen und das Staatssäckel zu füllen, da bin ich strikt dagegen. Ich bin eigentlich dafür, dass man den Arbeitnehmern und zwar insbesondere an den unteren Lohngruppen mehr netto vom Brutto überlässt, sie eigentlich fast komplett zwangsbeitragsfrei und steuerfrei stellt.
Herr Hamer, da bin ich völlig bei Ihnen. Sie haben es jetzt auch schon gesagt, was diese Mindestlohnanhebung bedeutet für mittelständische Unternehmen. Jetzt stellt sich mir natürlich und vielen anderen unserer Zuschauer auch die Frage, sehen Sie da eine Gefahr, dass Arbeitsplätze vor allem im niedrig qualifizierten Bereich schneller abgebaut werden, weil sich Mitarbeiter für viele Unternehmen schlicht nicht mehr lohnen?
Ja, ganz korrekt. Und zwar, wir müssen ja berücksichtigen, dass wir in einem Weltmarkt uns befinden. Die DDR 1.0 ist bereits an ähnlichen Dingen gescheitert. Und was wir heute haben, das funktioniert eben nicht, weil es eben offen im Weltmarkt ist. Wenn wir uns einfach mal anschauen, dass wir folgende Problematik für einen mittelständischen Unternehmer haben, nämlich gegen Osten sind die Lohnkosten pro Stunde bei 17,30 Euro. Weiter Richtung Osten sind die Lohnkosten nur noch bei 3,10 Euro pro Stunde und bei uns sind sie bei über 43 Euro. Wie soll man damit, wenn der größte Anteil am Stück die Lohnkosten sind, wie im Mittelstand das ja, wie wir eben gesagt haben, häufig der Fall ist, wie soll man da noch konkurrieren? Und der noch viel schlimmere Teil ist, dass der Staat als Konkurrent massiv auftaucht. Er besticht die Leute für Arbeitsverweigerung. Das ist das sogenannte Bürgergeld. Sie stehen sich heute vielerorts in der sozialen Hängematte deutlich besser, als wenn sie überhaupt arbeiten gehen. Und zwar, das betrifft insbesondere die unteren Lohngruppen. Das heißt, für viele ist heute nicht mehr die Frage, erhöhe ich den Mindestlohn und halte ich damit Arbeit in Deutschland oder verschwindet da die, werden damit Arbeitsplätze abgebaut, sondern finden die Leistungen in Deutschland überhaupt noch statt? Das ist eigentlich die große Frage. Denn wenn ich weiter östlich nur 17 Euro, also weniger als die Hälfte der der Lohnkosten pro Stunde habe, dann sind viele Tätigkeiten, gerade im weniger qualifizierten Bereich, die komplett abwandern. Und genau das sehen wir auch an den Umfragen der Unternehmen. Über die Hälfte der Unternehmen, die bei einer Ernst & Young-Umfrage befragt worden sind, denken über eine Abwanderung nach. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Österreich. Ich glaube, wir sind da ziemlich ähnlich strukturiert oder ähnlich gestrickt. Das Problem ist, dass wir eben einen völlig übergriffigen Staat haben, der gierig die Leute für sich arbeiten lässt. Das ist das neue Feudalsystem. Das heißt, das, was man mit Mühe früher abgeschafft hat, wo man 10% Abgabenquote, unter dem Kaiserreich gab es in Deutschland 10% Staatsquote. Das hat man mit Mühe und voller Wut abgestreift. Und heute haben wir eine Staatsquote, die liegt bei etwa 50%. Und das ist das eigentliche Problem. Hier sind Funktionäre, die ein Feudalleben führen, mit eigenen Visagisten, mit eigenen Fotografen, mit eigenen sonst was. Alle anderen müssen das als geldwerter Vorteil versteuern, diese Leute nicht. Das heißt, wir haben ein Feudalsystem, wie wir es eigentlich in dunklen deutschen Zeiten schon mal gehabt haben und eigentlich nie wieder haben wollten.
Herr Hammer, kommen wir nochmal auf die zu sprechen, die sagen, naja, alles wird teurer, Mieten in Großstädten sind ja kaum noch bezahlbar, also müssen auch die Löhne steigen. Das ist ja die Argumentation. Was entgegnen Sie denen?
Ich entgegne denen, dass sie nur teilweise recht haben. Die Nettolöhne müssen steigen, ja, aber nicht die Lohnkosten. Die Lohnkosten müssen runter. Und wie wir eben gerade festgestellt haben, in Deutschland sind gerade bei den qualifizierteren Arbeitnehmern kommt nur ein Drittel der Lohnkosten an. Das heißt, zwei Drittel greift ein gieriger Staat ab und der muss sich reduzieren. Dieser gierige Staat muss 50% seiner Leistungen reduzieren. Dann haben die Arbeitnehmer 100% mehr Nettolohn in der Tasche bei den etwas höher qualifizierten Arbeitnehmergruppen. Da müssen wir ran. Das heißt, höhere Löhne netto bei den Leuten, ja, aber die Lohnkosten runter. Denn die Lohnkosten sind die, mit denen wir im internationalen Wettbewerb verglichen werden und warum die Industrie entweder abwandern muss oder sich andere Dinge einfallen lassen muss, wie Arbeitsplatzabbau, Technisierung und so weiter und so fort, um diesem zu entgehen. Und insofern es muss nicht nach höheren Löhnen geschrien werden, sondern es muss nach Abbau der Zugriffe vom Staat muss geschrien werden.
Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass der Mindestlohn auch zur Verdrängung kleinerer Konkurrenten genutzt wird? Globale Konzerne, ich sag mal mit Finanzriesen wie BlackRock im Rücken, können natürlich deutlich höhere Löhne durchhalten als Mittelständler. Sehen Sie Anzeichen, dass solche Akteure politischen Druck auf die Bundesregierung ausüben?
Ja, das war bislang immer so. Die Großindustrie hat die Lohnverhandlungen eigentlich immer dazu genutzt, um den Mittelstand sozusagen aus dem Markt zu drängen. Das war bis jetzt so. Aber wir sitzen mittlerweile alle in einem Boot. Das heißt, wenn ich jetzt weiter an dieser Schraube drehe, dann sinkt das gesamte Schiff. Dann fallen nicht nur einige Leute über Bord, sondern dann sinkt das gesamte Schiff. So weit sind wir mittlerweile. Die großen Konzerne, wir sehen es, sie hängen so sehr an den Subventionen, die ja aus dem Mittelstand bezahlt werden, dass sie selbst auch nicht mehr in Deutschland so günstig leben können wie bisher. Und wir sehen das eben auch an den Umfragen, dass man dort durchaus überlegt, einfach abzuziehen. Großunternehmen sind eher wie Heuschrecken. Sie fallen irgendwo ein, nutzen die guten Bedingungen, die der Mittelstand dort geschaffen haben und ziehen weiter, wenn ihnen die Bedingungen nicht mehr gut genug sind oder wenn andere höhere Subventionen und höhere Anreize bieten. Wir haben es zuletzt bei Intel gesehen oder anderen großen Tech-Konzernen. Sie haben zwar eine gewisse Erpressungsmacht, aber wofür wir sorgen müssen, ist, dass die Gesamtsituation in Deutschland und Österreich wieder besser wird. Wir haben viele Bereiche, und da haben die Leute natürlich vollkommen recht, wenn sie sagen, die Dinge werden für uns immer teurer, wir brauchen eigentlich höhere Löhne. Wir haben viele Bereiche, die wir durchaus reduzieren können, alleine dadurch, dass das Feudalsystem Staat sich zurücknimmt.
Das vollständige Interview mit Eike Hamer sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.